Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Hebräerbrief im 9. Kapitel die Verse 15 und 26 bis 28. Und darum ist er auch ein Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, all die, die berufen sind, das verheißene ewige Erbe empfangen. Nun aber, am Ende der Zeiten, ist er einmal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist Christus einmal geopfert, um vieler Sünden wegzunehmen. Zum anderen Mal wird er nicht um der Sünde willen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Amen. Liebe Gemeinde, hier und im Übertragungsraum und auch am Handy vielleicht, wenn jemand den Gottesdienst mitverfolgt, was für ein Mensch. Der Hauptmann, der dieses Hinrichtungskommando befehlen musste, stand erschüttert unter dem Kreuz. Wahrlich, dieser war ein Gerechter. Was für ein Mensch. Ich bin in meinem Leben einer ganzen Reihe von ganz außergewöhnlichen Menschen begegnet. Und ich habe festgestellt, dass es außergewöhnliche Menschen gibt, die umgibt eine Art Aura, ein Geheimnis. Und zwar im Guten wie auch im Bösen. Und wo immer Jesus zu Erdzeiten aufgetaucht ist, stand eine Frage im Raum. Wer ist dieser Mensch? Als sein Vater ihn im Alter von 12 nach 3 Tagen Suchen im Tempel fand, was ist das für ein Kind? Als die Jünger mit ihrem Bootschirr untergegangen war und Jesus hatte diesen Sturm gestillt. Wer ist dieser Mensch, dem sogar Wind und Wellen gehorchen? Man konnte und kann ihn einfach nicht einordnen. Die Leute im Volk spekulierten in alle Richtungen. Manche sagten, das ist Elia, der wiedergekommen ist. Herodes sagte, das ist Johannes der Täufer, den ich habe hinrichten lassen. Er ist von den Toten zurückgekehrt. Was ist das für ein Mensch? Für viele war er eine Art Superheiler, Wunscherfüller. Und sie hatten und wir haben alle unsere Schubladen. Und die sind das Problem. Die Schubladen. Die Schriftgelehrten dachten damals, er ist einer von uns. Aber als sie entdeckten, dass er nicht in ihre Schublade passt, haben sie ihn gehasst. Judas hielt ihn für eine Art Politmessias, so ein Befreier. Als er entdeckte, dass Jesus nicht in seine Schublade passt, hat er ihn verkauft für 30 Silberstücke. Jeder von uns steht früher oder später vor der Frage, was mache ich, wenn Jesus nicht mehr in die Schublade passt, die ich ihm zugewiesen habe? Heute, am Beginn des 21. Jahrhunderts, ist Jesus vor allen Dingen dazu da, zu segnen. Er soll mich segnen, dass ich ein glückliches Leben habe, einen guten Tag, gute Gefühle. Das ist seine Hauptaufgabe in unserer Zeit. Aber was, wenn er Dinge im Leben kommen lässt, die ich nicht vorgesehen habe? Krankheit, Misserfolg, Lebenskrisen, Träume zerplatzen. Was sagen wir dann? So habe ich mir das ehrlich nicht vorgestellt. Manche, viele, fast alle wenden sich dann ab und fahren ihren Glauben auf Standby, so ein Minimum. Viele von uns sind wie der reiche junge Mann, der hätte zu seinem Glück des Reichtums gerne auch noch das Glück des Glaubens gehabt. Aber als Jesus gesagt hat, Kerle, verkauf dein Zeug und verschenk's. Als er nicht mehr in diese Schublade passte, rannte er traurig davon. Jesus hätte sein Glücklichmacher sein sollen. Aber dass Jesus noch ganz andere Seiten hatte, dafür war er nicht offen. Wer ist dieser Mensch? Wer ist dieser Mensch für Sie, für dich? Das ist tatsächlich eine ungeheuer wichtige Frage, die darüber entscheidet, wie ihr euer Leben lebt und wo ihr eines Tages eure Ewigkeit verbringen werdet. Ich bitte euch, geht nicht zu leichtfertig mit dieser Frage um. Die Antwort auf diese Frage findet man nicht im Bücherlesen. Manche leben ein Leben lang an der Antwort vorbei, sind vielleicht anständige Leute, gute Kameraden, treue Kirchenmitglieder. Aber man kann Jahre laufen und um die eigentliche Frage herumschleichen. Wer ist dieser Mensch für mich? Schaut auf die Jünger. 3 Jahre gingen sie mit Jesus durch alle Höhen und Tiefen des Lebens. Und sie verstanden doch nicht, wer er eigentlich war und was er im Letzten wollte. Nicht einmal Petrus. Noch wenige Stunden vor der Hinrichtung wollte er den Karren herumreißen, wollte es alles verhindern. Er zieht das Schwert, schneidet einem der Leute aus dem Verhaftungskommando das Ohr ab. Das muss für Jesus eine verrückte Situation gewesen sein, dass es keiner kapiert. Niemand erkannte, wer da eigentlich vor ihm stand. Sie wollten es nicht wirklich wissen. Es gab einen einzigen. Das war Johannes der Täufer. Er sagte schon bei der ersten Begegnung, wie er Jesus zum ersten Mal sieht, schaut, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Er sieht also diesen Mann und über ihm die ungeheure Last der Verbrechen der Menschheit. Eigenartig, dass diese eigentliche Berufung Jesu allen anderen verborgen blieb, bis zum letzten Atemzug. Niemand begriff zunächst, was sich auf diesem Hügel eigentlich abspielte. Die Hinweise, die Jesus gegeben hatte, dass er sterben muss, das begriffen sie alle erst hinterher. Und als er dann seinen letzten Atemzug ausgehaucht hatte, überschlugen sich die Ereignisse. Finsternis, Erdbeben. Und eines davon was sie erst viel später begriffen. Der Vorhang im Tempel zerriss von oben nach unten. Der Tempel, wie wichtig war der für die Juden? Tausende Priester arbeiteten dort, viel mehr als heute im Vatikan. Jeder, der konnte, kam dorthin, um Gott anzubeten. Man schlachtete Lämmer. Man ließ sich Vergebung zusprechen durch das Blut der Lämmer. Vermutlich hat niemand in der Stunde, als Jesus starb, den Zusammenhang gesehen zwischen dem Vorhang und dem Tod. Kurz gesagt, hier am Karfreitagnachmittag um 3 Uhr geschieht ein Opfer in einer Dimension, das alle anderen Opfer für immer überflüssig macht. Im Hebräerbrief steht hier ein für alle Mal. Und dieses Opfer bewirkt etwas. Es hebt die Sünde auf. Es hebt die Schuld weg. Es löscht die Verbrechen komplett aus. Ein für alle Mal. Wenn ich Worte hätte, um das zu sagen, stellt euch vor, ihr Gläubigen, seit diesem Moment gibt es kein Unrecht mehr, das nicht vergeben wird. Selbst die kleine Gemeinheit, die tägliche gegen die Kollegin, der Ehebruch nach dem Faschingsball, die Abtreibung danach, der jahrzehntelange Hass gegen den Bruder, die vielleicht gottlose Jahre, die du verbracht hast. Ein für allemal heißt ein für allemal. Das Opfer, das Gott hier gebracht hat, hat eine unendliche Ausdehnung und unendliches Gewicht. Und es hat die unendliche Wirkung, weil es das Maximale war, was jemals geopfert werden konnte. Hier hat nicht der Kumpel Jesus oder der Rabbi Jesu, sondern der Sohn Gottes mit seinem Blut bezahlt. Er hat die ganze Rechnung bezahlt. Und wenn ihr euch heute etwas, wenn ihr heute Gutes tut, wenn ihr Zeit investiert oder Kraft in Menschen, wenn ihr Lebensenergie opfert, dann ist es kein Opfer mehr, sondern höchstens noch das Trinkgeld dazu. Das Entscheidende ist ein für alle Mal getan. Gott sagt, Freund, deine Rechnung habe ich beglichen. Ich habe bezahlt. Das ist der eine Teil der Wahrheit. Ihr fragt euch vielleicht, na und jetzt? Aber zu der anderen Wahrheit gehört ein zweiter Teil. Zu der Wahrheit gehört ein zweiter Teil. Hier heißt es, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und das ist ein wichtiger Teil meiner Wahrheit. Dieses Opfer ergibt nur einen Sinn, wenn die Schuld und die Untaten bis in die Ewigkeit Auswirkungen haben. Und das, liebe Freunde, haben sie. Wenn ihr üble Dinge tut, dann wirkt sich das nicht nur negativ auf euer Umfeld aus und auf eure eigene Seele, sondern es hat Auswirkungen bis in den Himmel. Und die Bibel redet mit großem Ernst davon, dass jeder eines Tages sterben wird. Und so sicher wie du und ich eines Tages aus dem Haus hinausgetragen werden, so sicher werden wir vor Gottes Richterstuhl stehen. Und weil es diesen zweiten Teil gibt, ist der erste so wichtig, dass da einer gekommen ist, der gesagt hat, egal, 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 was du gemacht hast, ich bezahle. Und das, liebe Freunde, das ist die tiefste Wahrheit des Karfreitags. Gott hat mich nicht einmal im finstersten meiner Abgründe allein gelassen in meiner Schuld. Er ist heruntergekommen bis in die tiefste Tiefe, hat meine Sünde aufgehoben. Und nun lebt so im Glauben an diesen Erlöser. Macht den Rest eures Lebens zu einem täglichen Loblied der Dankbarkeit, dass Gott euch herausgeholt hat. Er wird euch auch am Tag des Gerichts nicht im Stich lassen. Jeder, der an Christus glaubt, ist schon durch das Gericht hindurchgekommen. So segne euch Gott. Amen.